herzlich willkommen und schön, dass du bei unserem Podcast Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Ich bin Lina. Blicke mit mir hinter die Kulissen unseres Startups und erfahre mehr über Themen und Momente, die mich in meinem noch relativ frischen Gründerin-Dasein zu begleiten. In der Folge heute geht es um das Management eines Golfresorts und welche Herausforderungen eine solche große Aufgabe mit sich bringt. Dazu spreche ich mit dem Eigentümer und Geschäftsführer des wundervollen und erfolgreichen Golf- und Spa-Resorts Weimarer Land, Matthias Grafe. Matthias ist Vordenker, Unternehmer, Familienmensch und das alles spürt man sofort bei einem Besuch des Resorts. Für mich wirklich eine der schönsten Anlagen Deutschlands mit einem einzigartigen Gästekonzept. Ein absoluter Wohlfühlort. Besonders, weil die Verbindung von Familie und Golf hier so gewertschätzt wird. Wie Matthias das geschaffen hat, was er noch so vorhat und wie er über unsere Idee von Work and Golf denkt, darüber sprechen wir. Und natürlich darüber, wie sich Veränderungen der Branche direkt am Ort des Geschehens widerspiegeln. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf unseren Austausch. Also, los geht's. Kaffee ist fertig, wir sind bereit, du auch. Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Hallo Matthias, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ist es in Ordnung, dass ich dich Matthias nenne?
Ja.
Ja, unter Golfern.
Unter Golfern dürfen wir das.
Ja. Unter Golfern dürfen wir das.
Ja, schon der Generation an, wo das nicht so üblich ist.
Ja. Ich finde, das ist immer eine Persönlichkeitssache. Ja. Und unter Sportlern kann man das glaube ich, machen.
Dann denke ich mir, wir Golfer duzen uns immer.
Wir duzen es alle mal, genau. Ja. Matthias, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen angekündigt, was du machst, wo du herkommst, was du geschaffen hast. 2013 ging es hier ja los mit Golf und Spa im Weimarer Land. Wie genau hat das denn eigentlich angefangen und warum hast du eines Tages für dich beschlossen, Golfplatz, ich mache das jetzt selbst, inklusive Hotellerie? Ich meine, das war ja nicht, beziehungsweise ist ja nicht dein beruflicher Ursprung eigentlich, oder?
Nein, also ich bin wohl Kaufmann, also von daher kann ich gut rechnen, aber vom Golfen und von der Hotellerie, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vor 2010 gar keine Ahnung gehabt. Und ich bin da eigentlich mehr oder weniger reingerutscht. Also wenn du genau die Geschichte wissen willst, also ich komme ja eigentlich aus der Industrie und bin mit drei Brüdern zusammen, haben wir ein relativ großes Industrieunternehmen mit 600 Mitarbeitern, das weltweit operiert und leben hier und in Blankenhain oder in Weimar und haben unser Unternehmen hier in Blankenhain mitten in Thüringen, eigentlich im Niemandsland, ja. Und wir sind einfach 1991 hier hingekommen und haben das Industrieunternehmen aufgebaut. Mhm. Das ist so der Ursprung. Ursprünglich sind wir Westfalen, aus dem Sauerland kommen wir von weg,
sagt man so schön. Ja.
Und so sind wir dann in Thüringen gelandet, 91, und haben hier unser Unternehmen aufgebaut. Und irgendwann ist diese Stadt Blankenhain, in der wir hier sind, gelandet, 93, 94, haben wir unser Werk hier angefangen zu bauen und immer weiter gebaut. Und dieser Ort heißt ja Blankenhain und da ist das Wort blank drin, weil diese Stadt ist 1999 in die Insolvenz mehr oder weniger gelaufen.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Wir waren mal die höchstverschuldete Stadt in Thüringen, ich glaube sogar mit in Deutschland, und wir hatten eine ähnliche Pro-Kopf-Verschuldung, wie sie Berlin heute hat.
Oh.
Und das ist verdammt viel.
Ja.
Und das ist so die Geschichte, die Stadt war pleite und ist unter Zwangsverwaltung gesetzt worden. Und pleite gegangen sind sie tatsächlich, weil sie immer davon geträumt haben, dass hier im Blankenhain, in den 90er Jahren war ja so eine Goldgräberstimmung, dass hier ein Freizeitresort entsteht. Hier war dieser alte Gutshof, der Gutshof Krakau heißt der, oder hieß er, ich benenne ihn ja heute nicht mehr so sehr nach Krakau, weil es sich zu polnisch anhört. Und die Stadt wollte hier immer einen Investor finden, der hier wirklich einen Centerparks oder einen Robinson-Club hinbaut oder irgend solche Träumereien. Und hat wahnsinnig viel Geld in dieses Projekt gescheckt. Ja, das sind 160 Hektar Land gewesen am Anfang. Und sie haben alles dafür getan, damit sie einen Investor finden. Und sie wurden dann immer von wirklich Westdeutschen begleitet, die ihnen dann erklärten, wie das alles funktioniert. Und dann sind wirklich Geschichten entstanden hier in diesem Ort, wo man im Westen häufig von geredet hat. Mhm. Und das ist hier tatsächlich passiert. Also ich bringe mal so ein Beispiel. In der Stadt Blankenheim, wir haben eine Kläranlage, wir sind 7.000 Einwohner, wir haben eine Kläranlage für 35.000 Einwohner. Weil man damals ja erzählt hat, es ist jetzt ja neue Zeit,
ja,
der Ort
ja.
wächst und wir brauchen eine Kläranlage und da muss die schon ein bisschen üppiger sein, weil
ja,
das
verstehe.
Wächst. Ja.
Okay.
Also das, was man, und natürlich haben die Kläranlagenbauer damit viel Geld gemacht.
Ja. Ach du meine Güte, ja.
Und solche okay. Dinge sind ja alles entstanden. Hm. Oder es gab immer die dann der Stadt die Planungsleistung in Rechnung gestellt haben oder unterstützt haben für ihre Freizeitressort. Aber die Stadt hatte immer den Eindruck gehabt, das sind Leute, die investieren wollen, aber die hatten eigentlich nur dann die Planungsleistung bezahlt gekriegt. Hm. Also hier waren in diesem waren ein Spielcasino geplant, hier war eine Surfhalle geplant.
Eine Surfhalle?
Ja, mit riesen Windmaschine geplant.
Okay.
Ja, also verrückte Dinge, wo man sich dann wirklich heute im Nachhinein nur an den Kopf packt.
Ja.
Und das hat wirklich dazu geführt, dass diese Stadt mit knapp 70 Millionen Euro, so ein kleiner Ort mit 7.000 Einwohnern, mit 70 Millionen Euro verschuldet war.
Wahnsinn.
Ja. Und das war so dann als sie dann unter Zwangsverwaltung gerieten. Also wurde der Bürgermeister abberufen, strafrechtlich auch belangt, ja, weil er wirklich auch wirklich aus Naivität viele Fehler gemacht haben, die auch wirklich treuwidrig waren.
Mhm.
Und mir tat er eigentlich leid, weil er eigentlich nichts für konnte, weil er wurde immer nur einfach ausgenommen.
Ja.
Und so ist das dann entstanden, dass dann 5 Jahre lang bis 2005 dann diese Stadt von einem Zwangsverwalter verwaltet wurde.
Mhm.
Und dann kam der Landrat irgendwann mal zu mir hin und sagt, sagen Sie mal, Herr Grafe, wir wollen jetzt wieder in der nächsten Wahl einen ordentlichen Bürgermeister hier einsetzen. Wir haben jetzt diese Stadt so einigermaßen wieder, dass die auf der Spur ist.
Ja.
Ja, und wir setzen jetzt wieder, wollen einen gewählten Bürgermeister haben. Wir haben nur das Problem mit diesen 160 Hektar Land, was eigentlich die Ursache der Pleite war.
Ja.
Die gehören der Stadt noch. Wollen Sie die nicht haben? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Landrat, ich sage Ihnen eins, ich kaufe das nur als Ackerland.
Mhm.
Und wenn Sie mir jetzt erzählen wollen, das ist ein Freizeitgelände, dann tut mir das leid. Sie haben nirgendwo ein Planungsrecht erreicht. Also es ist wirklich nirgendwo ein grüner Stempel drauf entstanden, was Sie da alles für Träumereien haben. Und dann haben wir ein bisschen hin und her, ging das noch ein halbes Jahr, mit Gutachter, er ein Gutachten gemacht, ich ein Gutachten gemacht. Und dann haben wir uns irgendwo auf den Preis verständigt, dass ich das zum Ackerlandpreis kaufen konnte, diese 160 Hektar Land mit einem alten Gutshof.
Ja, ja, das ist das, wo wir jetzt auch gerade sind.
Das ist das,
sind,
was wir
ne?
sind,
ja,
der alte
okay.
Gutshof. Der war bis 92 eigentlich noch aktiv und dann in dieser Träumerei, als die Stadt das übernommen hatte, diesen Gutshof ist der stillgelegt worden und ist dann bis 2005 oder 2006 verfallen. Also war eigentlich nur eine Ruine.
Ja.
Und die hat auch wirklich auch im Gutachten keinen Wert gefunden.
Ja. Also, okay, verstehe.
Ja, da haben wir uns nachher gestritten, ob das Ding 50.000 wert ist und ich habe gesagt, nein, die Abrisskosten sind ein bisschen mehr wert als Zustand war das hier.
Ja.
Und das ist so die Geschichte gewesen. So haben wir dann gesagt, okay, dann habe ich mich mit meinen Brüdern zusammengetan und haben wir gedacht, ich meine, wir sind Westfalen, wir kommen eigentlich, meine Mutter kommt aus der Landwirtschaft und da haben wir gesagt, 160 Hektar Land, das ist ja in Westfalen rechnet dann im Morgen, das sind dann 600 Morgen.
Mhm.
Und das ist für einen westfälischen Landwirt viel Land.
Ja.
Hier in Thüringen oder in neuen Bundesländern fangen die unter 1000 Hektar, ist kein Landwirt hier.
Ja,
aber für uns haben wir gesagt, ach, da haben wir 160 Hektar Land, ja, das ist ja schon richtig, ist ja was. Also kaufen wir das. Und einen kleinen Haken hatte das Ding noch, günstiger Kaufpreis. Und wir hatten eine Investitionszusage über 500.000 Euro abgeben müssen, dass wir das rein investieren. Und da haben wir natürlich gedacht, alles, was wir damit machen, ob wir jetzt Ökobauer werden oder einen Pferdestall draufbauen, also 500.000 Euro, die werden wir mit Sicherheit in so eine Ruine rein investieren.
Irgendwas fällt uns was ein, rein. Ja. Ja, okay, verstehe. Ja,
und so haben wir das dann gekauft. Mhm. Und das war der Anfang.
Das war der Anfang.
Und so ist das ein bisschen Glücksfall gewesen. Also, wie soll ich sagen, ist das ein Glücksfall für meine Familie? Für die Region war es ein Glücksfall, dass es mir wirklich aufgeschwätzt haben.
Mhm.
Weil natürlich, wir hatten es dann, diese 160 Hektar Land, und dann haben wir wirklich überlegt, was machen wir denn damit dann?
Mhm.
Ja, und dann ist so in diesen Jahren dieser Prozess gereift. Es ist auch tatsächlich so, es ist keine Liebhaberei, was wir machen. Der Einzige, der Golf spielte von meinen Brüdern, das war ich. Und ich hatte wohl immer gesehen, weil ich sehr viel in Portugal Golf spielte, an der Algarve, habe ich mal gesehen, dass da ein Hotel neben dem anderen oder ein Hotel mit Golfplatz immer entstand.
Ja, ja.
Und da habe ich gedacht, und ich das selber auch immer wahrgenommen habe, ja, und habe ich gedacht, das müsste eigentlich ein Geschäftsmodell sein. Mhm. Wieso funktioniert das in Deutschland nicht? Mhm. Und dann habe ich damit gedacht, kann man nicht ein Golfhotel mit einer Golfanlage bauen? Mhm. Und die Frage, wieso das in Deutschland nicht funktioniert, die kann ich relativ einfach geben. Da ist in Deutschland relativ, also Golfplätze werden immer außerhalb von bebaubaren Flächen errichtet, also in der Landschaft.
Ja.
Und in dem deutschen Baurecht ist es ja sehr schwierig, irgendwo in der Landschaft ein Gebäude zu bauen.
Das stimmt, ja.
Ja,
also schnell ist, 34 ne? Baugebiet.
Ja, und dann, ja, genau.
Ja, ja.
Ja, und, ja, und so ist das dann entstanden, dass deswegen entsteht das nicht. Und der Asset war einfach hier, das haben wir gesehen, du hast viel Land und mittendrin ist ein alter Gutshof. Mhm. Und so kam diese Idee, dann habe ich gesagt, oh, wir müssen mal gucken. Ich wusste nicht, wie viel Platz man braucht für einen Golfplatz. Da habe ich gedacht, wenn man zwei Golfplätze draufkriegt, dann könnte man wirklich drüber nachdenken, aus diesem Gutshof ein Hotel zu machen. Also mit einem Golfplatz hätte ich das nie gemacht. Mhm. Aber mit der Option, zwei Golfplätze zu bauen, dann haben wir gesagt, da können wir weiter mitspinnen. Und so ist das so, das war der Anfang.
Warum nicht einen Golfplatz? Da gibt es ja auch so eine Regel, die sagt, 9 Loch reicht.
Nein, also das, wenn ich es mache, mache ich es richtig.
Ja.
Also sagen wir es mal so, wir haben ja hier nicht viel mehr außer Weimar, also Goethe, Kultur. Mhm. Sonst habe ich ja kein Asset in Blankenhain. Ich habe keine Alpen vor mir. Ja. Wieso sollen die Leute kommen? Mhm. Wegen einem Golfplatz, ganz ehrlich gehabt. Ich glaube, wir haben 750 Golfplätze in Deutschland. Ja, also ich
das
weiß
macht
nicht,
keiner.
Da kommt keiner.
Da kommt
das ist
keiner.
Kein Aufenthaltsmotiv. Und meine Vision ist dann auch immer, so bin ich dann angefangen, also wenn man Golftourismus betreibt, muss man es so betreiben, wie die Österreicher ihr Skihotels betreiben. Mhm. Also du wirst nur dann erfolgreich, wenn du möglichst viele Skipisten hast und möglichst viele Lifte. Mhm. Und so war mein Gedanke immer, du musst möglichst viele Bahnen haben und also möglichst viele Golfplätze. Und die dann natürlich, und das war auch die Idee, die ich dabei hatte, den Asset, den, was ich auch im Skiurlaub immer erlebt habe, es gibt nichts Schöneres, ein Skihotel mitten auf der Piste zu haben. Ja, und das ist natürlich das Asset, was ich hatte, weil in Deutschland gibt es wohl einige Hotels, Golfhotels, aber meistens liegen die gar nicht auf der Anlage, sondern im Ort und der Golfplatz liegt dann davor. Ja, das war so mein Ansatz. Und dann haben wir festgestellt, zwei Golfplätze, passt drauf.
Ja.
So, und dann überlegt man, Hotel bauen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich komme ja eigentlich aus der Industrie. Da macht man ja ein Geschäft so, man baut sich eine Halle oder man kauft sich eine Maschine, stellt die in eine Halle und fängt dann an zu produzieren. Und wenn du genug Kunden gewonnen hast, dann baust du noch eine Maschine. Und wenn du dann die Halle voll hast, dann baust du daneben wieder eine Halle. Mhm. Und so baust du immer weiter. So haben wir auch unser Unternehmen 30 Jahre aufgebaut. Und so hatten wir dann als Brüder gesagt, so könnte man das vielleicht mit dem Hotel auch machen. Also unsere Idee war wirklich am Anfang,
so modular erweitert,
genau,
oder?
Genau, so modular. Wir wussten also, du kriegst 36 Lochanlage aufs Grundstück. Das hatten wir alles durch ein Routing, durch einen Wettbewerb mit drei Golfplatzdesignern festgelegt und festgestellt. Und mittendrin kann man ein Hotel bauen. Und dann haben wir so gedacht, ja, dann fängst du mal mit 20 Betten an und baust mal eine 9-Loch-Golfanlage. Und wenn das dann läuft, erweiterst du. Und da ich ja da wirklich keine Ahnung von habe, habe ich mir, das mache ich übrigens immer, ich hole mir eigentlich immer für Dinge Berater. Mhm. Ich höre nur nicht auf die. Oder nein, anders.
Okay. Lässt dich inspirieren.
Ja, also man muss immer so sein, ich bilde mir dann eine Meinung.
Ja.
Ich will das so mal sagen. Und übernehme nicht die Meinung von Berater.
Wobei ich das ganz gesund finde, ehrlich gesagt.
Ist auch so. Ja, das ist, weißt du, gerade in der Öffentlichkeit oder viel auch in Deutschland, auch in Konzernen, wird das aus Bequemlichkeit gemacht. Ja? Ich hole mir einen Berater und mache das, was der Berater macht, dann habe ich es ja nicht entschieden, weil ich es nicht. Mhm. Ja? Die Politik agiert übrigens immer nur so. Die machen ja überall Gutachten und machen sie das, was im Gutachten steht. Ich bin ja Mensch, ich höre mir die an und dann mache ich mir aus den Beratungen eine eigene Meinung und dann entscheide ich danach, was ich dann und höre mir verschiedene Leute an. Und also ich habe für Hotel mir einen Fachberater geholt und für Golfplatzbau einen Fachberater geholt. Der Golfberater, der meinte, das wäre alles kommerziell nicht machbar, weil der kam aus München. Ist relativ bekannt, ich glaube, kann man sagen, Dr. Billion ist, glaube ich, ist in Ruhestand.
Der hat mich heute dabei, ist er in Ruhestand, ja, genau.
Er hat mich dabei beraten und war sehr, sehr skeptisch. Und ich bin dann mit ihm hier durch die Region gefahren. Erstmal hat er gesagt, das Einzugsgebiet ist nicht da. Ja, dann habe ich ihm erklärt, dass wir wohl dünn besiedelt sind, aber schnell fahren können. Also wenn du aus München kommst, du musst 30 Kilometer fahren, brauchst du eine Stunde oder zwei.
Ja. Ja,
wenn du in Thüringen 30 Kilometer fährst, brauchst du 15, 20 Minuten. Mhm. Ja, also und dadurch hatten wir natürlich ein anderes Einzugsgebiet. Und im Hotelplanung habe ich mir ein Unternehmen aus Frankfurt geholt. Mhm. Und das Ergebnis war einfach so. Also pass mal auf, Grafe, wenn du ein Hotel baust, und das ist ja so, was von vornherein feststellt, ich wollte nie Hotelier werden, ich wollte nie das Hotel selber betreiben. Habe ich immer gesagt, ich will ein Hotel bauen und bin Finanzier und baue das und will es nicht betreiben. Dann funktioniert das nicht mit deinem Wunsch, ich fange mal mit 20 Zimmern an. Weil diese Hotels können eigentlich nur überleben, wenn dann eine Unternehmerfamilie seine eigene Arbeitsleistung eigentlich nicht richtig anrechnet und dann das Haus selber führt. Also die ganzen kleinen Gasthöfe und kleinen Hotels, die funktionieren nur, wenn du mehr Zimmer hast. Und das ist tatsächlich so. Dann fängt man so an, immer mehr zu planen. Ja gut, dann sagen die, fragst du, wann lohnt sich das überhaupt? Dann sagen sie, also unter 100 Betten fangen wir gar nicht an. 150 Betten müssen es eigentlich sein. 75 Zimmer.
Und, das ist schon ein großes erstes Modul, was man da
Ja, das ist ja das Problem. Das ist, also dann waren wir bei Investitionskosten. Wir haben so einen ersten Überschlag gemacht. Wir fangen mal so mit 6-7 Millionen an. Dann waren wir ja, wir bauen ein bisschen mehr Hotels, sofort einen 18-Loch-Platz. Dann bist du bei 12 Millionen. Das Ergebnis ist nachher, als wir dann einen Spatenstich gemacht hatten, angefangen hatten, war uns klar, wir werden 24 Millionen in die Hand nehmen müssen. Und hatten dann inzwischen 94 Zimmer mit 220 Betten oder 218 Betten, weil sehr viele Familiensuiten dabei sind. Mhm. Also es wurde immer mehr. Und als wir fertig waren, waren es dann 28 Millionen. Ja, und das ist dann aus diesem Grundstück, was wir günstig gekauft haben, was wirklich günstig war, waren auf einmal aus wenigen 100.000 Euro 28 Millionen geworden.
Okay. Ja,
und das ist so die Geschichte, als wir das dann eröffnet hatten oder fertig waren. War es dann um einiges mehr geworden, teurer geworden, als wir am Anfang wirklich gedacht haben. Aber eins ist klar, dass wir sind Unternehmer, meine Geschwister und ich, wir haben immer der Meinung, wenn du etwas machst, dann mach es richtig oder lass es sein. Ja. Und das spricht, glaube ich, auch für unseren Erfolg. Also wir haben es richtig gemacht.
Ja, finde ich auch. Also wir kommen ja auch als Familie seit vielen Jahren hierher. Wir können das nur bestätigen. Ja. Es wächst auch immer weiter.
Ja, natürlich.
Aber ich finde es ganz spannend, das hast du mir in einem anderen Gespräch mal erzählt, für wen genau hast du denn die jetzt heute 45 Loch, die sind, gebaut eigentlich?
Ja, das ist ja auch noch, wenn man sich mal analysiert mit der Golfbranche, ich bin ja wirklich ein Exot, will ich nicht sagen, aber ich bin ja auch ein sehr ehrlicher Mensch, deswegen versuche ich das jetzt mal ganz ehrlich in so einem Golfblock zu erklären. Mhm. Also die Golflandschaft wird von Menschen gesteuert, die eigentlich von dem, was sie tun, gar keine Ahnung haben. Das Einzige, was sie immer gut können, ist in der Regel gut Golf spielen. Mhm. Ja, aber deswegen hat man vom Golfmanagement gar keine Ahnung. Die können meistens Golfmanagement noch viel schlechter machen. Das ist einfach so, weil die einfach ihr Hobby zum Beruf machen wollen und versuchen, andere Leute zu erklären, wie es geht. Also ich bringe das mal deutlicher zu sagen, wenn Sie heute in die deutsche Golflandschaft und Clublandschaften reinschauen, dann werden die immer beherrscht von den guten Golfern. Also der Präsident, der ist meistens ein renommierter Name, der kann aber auch meistens gut spielen. Also in der Regel sind die auch sehr gute Golfer. Golfmanagement, der Men's Captain, das sind ja alles in der Regel einstellige Golfer oder Handicap Klasse A, die ich mal unter 15 oder 16 Handicap zähle. Und die beherrschen eigentlich das Golfbusiness. Das Problem ist nur, dass diese Menschen eigentlich nur das tun, damit ihr Hobby andere Leute finanzieren. Und ich weiß nicht, ob du einschätzen kannst, wie viel Prozent der Golfer unter Handicap Klasse A, so unter Handicap Klasse 16 sind.
Ja, relativ viel. Das sind über 80% auf jeden Fall. Nee.
Sogar leider,
noch mehr?
Nee. Es sind 15%.
Nee, ach so, genau. Ich dachte, du meinst die andere Richtung.
Die andere Richtung.
Die andere Richtung, genau.
Also die besser sind
10-15%, hätte ich gesagt. Ja.
Und das heißt also, das sage ich immer, die nenne ich dann die normalen Golfer und die meine Zielgruppe sind, diese 85%, die halt schlechter sind als Handicap 18 oder 16, ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, was die aktuellen Zahlen dazu sind, das ist eigentlich meine Zielgruppe. Mhm. Und das sind die eigentlich, die das alles finanzieren. Ja, also auch, das ist übrigens immer im Leistungssport oder sonst was, die Masse finanziert, dass ein paar Leute exklusiv dich darauf bewegen können. Also das ist im Golfen, das ist im Fußball. Also Fußballspieler verdienen so viel Geld.
Segeln, Tennis, ist genau das Gleiche.
Und bezahlen machen es nachher die anderen alles. Ja.
Ja.
Und das ist so das Konzept, was ich habe. Ich bin nicht ein Freund des sportlichen Golfs, also ich bin schon sportlicher Golfer. Jeder ist für sein Handicap selbst verantwortlich. Ich bin auch ein ehrgeiziger Mensch, aber mich interessiert nicht, was der andere für ein Handicap hat. Mich interessiert nur meins, ob ich das auch wirklich spiele oder nicht. Und was für mich das Wichtigste ist, Golfen ist ein Lebensgefühl. Ja, Golfen ist einfach ein Lebensgefühl. Und Golfen ist nicht nur den weißen Ball da hinterher zu schlagen. Für mich gehört Golfen auch nachher noch einen guten Schluck Wein zu trinken oder ein Bier zu trinken, mit Freunden zusammenzusitzen. Auch, das ist ja eigentlich das Schöne, Golfen kann man bis ins hohe Lebensalter machen. Mein Vater hat es mit 85 gemacht. Meine Schwiegermutter ist ja gerade hier zu Besuch. Die ist 89, die kommt nur, weil sie hier immer Golfen spielen kann. Und das ist das Schöne. Ja? Das ist ein Sport, den du wirklich bis ins hohe Alter machen kannst und betreiben kannst. Ja, und es ist eigentlich gesellig. Und das ist auch wieder das Schöne, man kann ihn eigentlich sehr gut mit dem Ehepartner zusammen machen. Wenn man zwei Regeln befolgt.
Okay, jetzt höre ich mal zu. Mal gucken.
Erstes ist, weil wir Männer sind ja oft geizig, wir investieren ja viel in unser Golfvorkommen. Also wir nehmen gerne Pro-Stunden. Bei Frauen muss das ja nicht sein, die brauchen das ja nicht. Das ist also das Erste, also investier mal in das Training deiner Frau auch mit dann rein. Und das Zweite ist, wenn du schon so geizig bist, deine Frau das nicht zu finanzieren, dann versuch nicht, nachdem du eine Stunde Training hattest, mit deiner Frau auf den Platz zu gehen und deiner Frau dann erklärst, wie sie Golf zu spielen hat, weil der Pro dir das gerade erklärt hat, wie es angeblich geht. Das endet immer in ein Drama.
Ja, das habe ich tatsächlich bei Bekannten. Also ich muss meinen Mann an der Stelle in Schutz nehmen. Der ist wirklich großartig, was das angeht. Aber bei uns ist Golf wirklich Familiensport, muss man sagen. Also das ist wirklich, wirklich mein Vater bis die Söhne runter spielen halt alle, bis auf den Kleinsten mit zwei, der möchte bloß seinen Putter nicht loslassen. Das ist bei uns nicht so wichtig. Aber ich kenne das. Ja, ich kenne das.
Erkläre nie deinem Lebenspartner, wie er Golf zu spielen. Das geht nicht gut.
Ja, also, vor allem ungefragt.
Genau.
Ungefragt. Ist, ja. Vor allem kurz vor dem Abschlag. Du, Schatz, darf ich was sagen?
Ja, genau.
Dann kommt schon Nein und dann trotzdem zu sagen. Das ist die Hölle.
Ja, das ist dann.
Ja, genau.
Ich habe mir mal einen Spruch erlaubt, das ist auch so eine schöne Geschichte mit meiner Frau, dass ich schlug mal wieder einen schlechten Schlag, was leider zu oft vorkommt, für jeden Golfer halt so ist, und drehe mich um und sage zu meiner Frau: Immer wenn ich mit dir zusammenspiele, bin ich so schlecht. Dieser Satz war gerade raus und ich merkte schon, das war nicht gut. Und ich wollte ihn so einfangen wieder mit der Hand, aber er war raus.
Der war weg.
Ja. Dass ich den Schläger nicht im Nacken gekriegt habe, das war ein Wunder. Also seitdem spiele ich nur noch, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, mein Spiel und meine Frau spielt ihr Spiel und wir unterhalten uns über alles, aber nicht, wie der andere zu spielen hat.
Ja. Vielleicht ist das bei uns nicht passiert, weil wir tatsächlich wir haben gleichzeitig angefangen zu spielen und wir waren sehr lange wirklich auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, haben aber komplett unterschiedlich gespielt. Also ich war diejenige, die immer sehr sicher, sehr zielgerichtet nach vorne gespielt und er hatte einfach längere Schlaglängen gehabt. So, inzwischen ist es manchmal so, dass er sich ein bisschen überschätzt und dann fliegt sehr viel ins Wasser.
Das ist so bei Männern typisch, wir wollen halt zu viel.
Genau. Und ich spiele, obwohl ich mich manchmal auch erwische, dass ich sage, so jetzt will ich es wissen, aber ich spiele halt eher auf Sicherheit. Ja. So, und er hat dann irgendwann die Handicap-Jagd angefangen und da habe ich mich nicht drauf eingelassen, weil mir andere Dinge wichtiger waren. Trotzdem spielen wir immer noch auf einem ähnlichen Level. Ja, also er spielt schon Handicap-seitig deutlich besser, muss man sagen. Und dadurch, dass ich noch eine Elternzeitpause hatte, hat er mich auch ein bisschen überholt. Ah, da komme ich wieder ran. Ja. Aber es ist nicht so wichtig. Also Turniere sind für mich persönlich nicht so wichtig.
Das ist aber auch schon wieder eine völlige Fehleinschätzung von, was du gerade sagst.
Ja, sag mal.
Also wenn ich jetzt meinen 800 Mitgliedern sehe, würde ich sagen, da sind vielleicht 300 Mitglieder, die Turnierspieler sind. Die anderen spielen gar keine Turniere. Das heißt, die Mehrzahl der Golfer will das gar nicht mit den Turnieren. Da haben die gar keinen Bock drauf, das interessiert sie nicht. Die wollen, die spielen mit sich gerne eine Runde, aber die sind da gar nicht so scharf. Und das ist aber diese Turnierspieler, die beherrschen immer alles.
Naja, und das ist das Problem auf vielen Anlagen. Genau. Weißt du, dass du gehst da hin und dann hast du am Wochenende nur Zeit und dann ist der gute Turnier. Platz wieder mit dem Turnier belegt. Ja. Und da hat man keine Lust. Und deswegen, also auch auf die Frage, die ich vor 2 Wochen bekommen habe, warum muss denn eine Anlage 27 Löcher? Ich so, naja, ich möchte da noch einen schönen Platz haben, auf dem ich spielen kann, wenn da Turnier gespielt wird. So, das ist für mich der Grund, weswegen ich nie auf nur einen 18-Loch-Platz gehen würde.
Ja, genau, das ist wirklich ein Problem.
Ja.
Und leider wird das immer überschätzt in den Clubs. Also in den Clubs finde ich auch immer so lustig. Also ich mag ja diese Eitelkeit nicht. Ja?
Mhm.
Also wenn die Clubs reden ja alle davon. Also man muss immer sehen, in Deutschland haben die schon wirklich viele wirtschaftliche Probleme, die Clubs.
Mhm.
Ja? Weil wir Deutschen, Geiz ist geil, gilt ja für uns alle. Und ein Clubmitglied gibt in seinem eigenen Club kein Geld aus.
Mhm.
Und deswegen wollen alle Clubs immer Greenfee-Einnahmen haben.
Mhm.
Ja? Hören Sie bei jedem Club.
Mhm.
Wenn ich die Clubs sehe, wo ich dann vorfahre und in der ersten Parkreihe ist ein Parkplatz für den Präsident, dann kommt immer der Clubmanager daneben, dann kommt die Clubsekretärin, dann kommt der Men's Captain, dann kommt die Ladies Captain noch und dann kommt irgendwann mal ein Parkplatz, wo du dann parken kannst.
Ich frage mich dann immer, wo ist der Behindertenparkplatz oder so.
Der ist auch noch der kommt dann auch noch irgendwo ganz hinten in der Ecke.
Ja.
Und aber gegen vier Einwohnernamen wollen sie haben.
Mhm.
Ja. Und das schockiert mich einfach. Ja. Wenn ich, wenn ich jetzt einen Club betreiben würde, bei mir gibt es das sowas nicht, also dann würde ich vorne erste 5 Parkplätze Greenfee-Spieler machen.
Mhm.
Ja, weil, das muss man ganz ehrlich sagen, Clubs können eigentlich von ihren Mitgliedsbeiträgen und was das Clubmitglied im Club lässt, auch eine Clubgastronomie kann ein Club eigentlich nicht leben.
Mhm.
Das ist immer so, ich merke das bei mir auch, jeder kennt das, also sein guter Kumpel erzählt, wie toll es war, dass er für $200 in Südafrika Greenfee gespielt hat. Aber wer muss zu Hause 50 Euro für irgendwas bezahlen?
Mm, ja.
Also das ist schon schwierig.
Ja.
Und da leiden viele Clubs drunter. Das liegt aber wieder daran, weil diese guten Golfer, die ich da am Anfang genannt habe, die stehen ja vorne in der ersten Reihe.
Mm.
Die wollen ja nur zur Rechtfertigung sagen, sodass sie Greenfee-Spieler haben wollen, aber eigentlich wollen sie die nicht haben, weil die sind ja zu schlecht und behindern sie ja nur.
Mm.
Ich meine, das Schlimmste ist ja, wenn du dann noch einen schlechten Golfer noch auf deine schönen Anlage lässt. Ja.
Mm.
Und da bin ich anders. Also ich bin da wirklich berechnet. Ich bin Kaufmann, wer mir da 80 Euro für bezahlt, der darf auf meinem Platz spielen.
Mm.
Ja, das ist mir ist es auch nicht so ganz wichtig, ob der jetzt eine Platzreife hat oder nicht. Also ich bin jetzt nicht so. Also da bin ich ein bisschen mehr amerikanisch.
Mhm.
Ja, also das Deutsche mag ich ja sowieso nicht immer so.
Mhm. Ich finde, also das Amerikanische ist ein gutes Stichwort. Was ich da halt sehr, sehr schön finde, also da wird eher auf andere Dinge Wert gelegt, dass man sich halt vernünftig verhält auf dem Platz. Mhm. Also was so die Umwelt angeht, so Divots zurücklegt und solche Dinge. Das ist da halt wichtig. Das ist nicht so wichtig, dass du das richtige Hemd anhast oder den richtigen Schlägersatz drin hast.
Da musst du auch so sagen, desto besser die Golfer sind, desto schlechter gehen die mit dem Platz um.
Hm.
Das ist tatsächlich in Deutschland so.
Ja.
Und das ist auch so, was ich immer sage, beim Platzreife, was wir in Deutschland haben, also im Platzreife-Kurs lernst du sowieso kein Golfen, das lernst du nachher in Ruhe.
Ja.
Aber was du lernen musst, ist einfach Etikette, dich benehmen, durchspielen lassen, zügig zu spielen, an die Seite zu gehen, durchspielen zu lassen. Das ist eigentlich das Wichtige am Anfang.
Ja.
Und das ist auch, was ich versuche, unseren Leuten zu vermitteln und meine Pros auch ihren Schülern dann vermitteln. Richtig Golf spielen lernst du nicht im halben Jahr Platzreifekurs, da brauchst du nachher ewig. Ja, aber man muss auch, das muss jeder wissen, Golfer, wir waren alle mal Anfänger.
Ja. Ja,
und ich werde, das muss man auch eingestehen, so wie du in Deutschland behandelt wirst als schlechter Golfer oder Handicap-Spieler, ich bin früher Vertriebsmensch gewesen, hatte immer einen Golfausrüstung im Koffer, hatte aber Handicap 36.
Mhm.
Und das hat mich eigentlich so ein bisschen geprägt. Wie oft habe ich mit schlechtem Gewissen mich vorne am Golfsekretariat gemeldet, ich will bei Ihnen Golf spielen und hatte Hoffnung, hoffentlich sehen die auch, dass ich noch gut genug für Sie bin, für Ihren Club. Und das ist, schockiert mich eigentlich, dass du mit so einem schlechten Gewissen als Durchschnittsgolfer an einen Greenfee-Schalter gehen musst oder gehst, viele Deutsche. Das ist für mich schockierend.
Ja.
Ja, aber so wirst du auch teilweise in Clubs behandelt. Ja? Wenn du dann noch sagst, ich bin 45 oder sowas oder 54, dann wollen die dich am liebsten sofort wieder nach Hause schicken.
Ja, und das ist schade.
Das ist schade.
Das ist wirklich schade. Und das ist wirklich auch eins der Themen der Branche, wo ich denke, so, da muss ich was bewegen, definitiv. Ja. Ja, das ist viel wichtiger. Das ist auch das, was ich meinen Söhnen immer beibringe, dass wenn wir spielen, okay, egal wie langsam, wie schnell, du musst das lernen irgendwie, aber zähl doch mal, sag mal, die Divots, die rausgehauen worden sind von den Vorspielern und wir legen die dann zurück. Und klar, brauchen wir dann halt länger.
Also, das hängt wirklich, es liegt wirklich, also ich habe da selbst Diskussionen, ich bin ja auch mit den Medien immer gut vernetzt und rede auch mit denen gern, auch mit Herausgebern von Golfzeitschriften.
Mhm.
Wissen Sie, was immer die wichtigste Qualifikation für einen Golfjournalisten ist, für die Herausgeber, die meistens gar nicht so gut Golf spielen?
Jetzt bin ich gespannt.
Das Handicap.
Das Handicap.
Ja, das kommt immer als irgendwo, der hat ein gutes Handicap, deswegen ist er, Und ich sagte immer, weißt du was, wenn der ein gutes Handicap hat, würde ich den für meine Zeitschrift nicht schreiben lassen.
Ja.
Weil der schreibt nämlich nur das, was die 15% interessiert und nicht, was die 85% interessiert. Ja. Und das ist überall im deutschen Golfsport. Die definieren sich über das Handicap. Also ein Golfmanager soll ein gutes Handicap haben. Mhm. Also ich bin ja Kaufmann. Ich bin ja wirklich dann von der alten Welt, wenn er zu gutes Handicap hat, hat er zu viel Zeit. Ja, soll mehr arbeiten. Ja, also, ja, aber es ist wirklich, und da geht es nicht um fachliche Qualifikation. Also man meint, ich bin Golfmanager, weil ich ein einstelliges Handicap habe. Für mich sind das meistens die schlechtesten Golfmanager. Ich glaube, der einen 36er hat, wäre ein besserer Golfmanager. Ja. So, und das ist eigentlich das. Das ist ja auch ein bisschen unprofessionell. Also wenn ich nur einen Job habe, weil ich ein gutes Handicap habe.
Ja, nee, das wäre für mich definitiv kein Einstellungskriterium. Aber ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich, Matthias, was das angeht. Und eine gesunde Einstellung zu dem Sport auf der einen Seite und dann aber sehr professionell in dem halt so sein, was man dann tatsächlich da als seine Berufung hat. Ich habe gesehen, seit neuestem gibt es bei dir da unten einen Fußballplatz.
Ja.
Ich finde sehr, also ich bin ja Laie im Fußball, muss ich sagen. Ich bin Fußballmutter, aber bin Laie im Fußball. Aber der ist doch sehr professionell angelegt. Ja. Was genau hat es denn damit auf sich? Ja, was hast du denn da vor?
Ja, das sind sogar anderthalb Fußballplätze.
Das sind sogar anderthalb Fußballplätze,
ja, das ist,
okay.
Ist eine Trainingsanlage nach FIFA-Maßstab, also nach dem internationalen Fußballmaßstab, eine Trainingsanlage für professionelle Fußballer. Damit will ich kein Geld verdienen, aber du musst einfach sehen, wir sitzen ja in Thüringen, keine Golfregion, sehr viel Vorurteile gegen den Golfsport, als elitärer Golfsport. Mhm. Ja, ich habe schon oft gesagt, wenn ich hier in einem Fußballstadion gebaut hätte, ein Riesending, was wo keiner braucht, das wäre leichter als einen Golfplatz zu bauen.
Ja, das wäre so wie vor 20 Jahren, baut wieder eine Surfhalle und Fußballstadion.
Ja, genau sowas. Das wird aber akzeptiert. Ja, könnte ich ein Riesenstadion für 100.000 Zuschauer bauen, mitten in die Landschaft, das würde man sagen, ist toll.
Super.
Das wird akzeptiert, aber ein 18-Loch-Golfplatz, sagt jeder, für die Leute brauchen wir das, ist elitäre.
Ja.
Ja, und, aber der, wir hatten halt vor 5-6 Jahren mal ein Werder Bremen zum Trainingslager hier. Und habe ich dann auf einmal gemerkt, wie die Öffentlichkeit das wahrnimmt. Ja, gerade hier in der Region, wo du musst ja überlegen, was ich ja hier mache oder gemacht habe, ist ja das, was du in jedem Rosamunde-Pilcher-Film als das ganz Schlimmste erlebst. Ne? Da kommt ein Industrieller, baut mitten in die Landschaft, inzwischen 45 Lochanlage, also zweieinhalb Golfplätze, ein Riesenhotel. Ja,
und Wessi und Fabrikant.
Und
Wessi, ne?
Und Fabrikant. Ja, also ich bin die Inkarnation des Bösen. Das siehst du in jedem Heimatfilm in Bayern. Also, ja. Ja, und so wirst du auch von einigen Leuten gesehen.
Ja, ja.
Wobei ich wirklich, das darf man nie vergessen, was ich hier mache. Ich habe inzwischen 400 Hektar hier zusammenhängt, wo ich so alles an Land aufgekauft habe, was dazu dran geht. Wenn du sowas machst, hast du verdammt viele Nachbarn. Und ich bin der Meinung, man muss sich mit seinen Nachbarn immer gut vertragen. Deswegen bin ich zu allen ganz nett und ganz netter Kerl. Ich bin bestimmt nicht das Bild, was man gerne in solchen Heimatfilmen von solchen Menschen, die vielleicht erfolgreich sind, gerne in der Öffentlichkeit zeichnet.
Ja.
Bin ich kein Stück. Jetzt aber wieder aufs Fußball zurückzukommen.
Ja, genau.
Da habe ich auf einmal gemerkt, ey, wenn du so eine Fußballprofimannschaft, das war das ganze Dorf ganz stolz. Auf einmal waren die, früher hieß es, da baut einer ein Hotel mit Golfanlage und jetzt waren sie, Werder Bremen ist bei uns im Blankenhain. Das ist ganz toll. Ja. Da kam mir einfach so die Idee, da haben wir ursprünglich den Dorfplatz genommen, ja, oder den Ort. Und das Risiko ist nur einfach, wenn du Profimannschaften hast und du kriegst einen Regenschauer und dein Platz geht kaputt. Und der Platz im Blankenhain, der hat keine Drainage. Ja, wie so oft in so ländlichen Regionen, ist halt nicht so aufwendig gebaut. Und so kam dann die Idee, wir erweitern sowieso, wollten da unten eigentlich eine Driving Range rausbauen, eine zweite, und haben gesagt, dann machen wir da auf dieser landebereichte Driving Range, bauen wir anderthalb Fußballplätze. Also einen Torwarttrainingsplatz mit einem FIFA-Fußballplatz.
Wahnsinn,
Und so steht er jetzt da, und wir hatten das erste Mal jetzt eine englische Mannschaft, also English Football League, Queen's Park Ranger, hier gehabt. Und,
die spielen auch Golf, habe ich gesehen.
Ja, Fußballer, das muss man wissen. Ja. Die Fußballer gehen gerne in Trainingslager wohl mit Golfplätzen, weil erstmal sie wissen, der Platz muss super sein, weil ein Greenkeeper weiß halt mit Rasen umzugehen. Und die sind auch, gerade das Management von den Fußballern, sind alle sehr golfaffin.
Ja, ist witzig, ne?
Bei uns ist jetzt der Les Ferdinand, sagt vielen vielleicht nicht, der war in den 90er Jahren A-Nationalspieler, Mittelstürmer in England. Der ist der Manager von Queen's Park Ranger, hat Handicap 7 oder 8, und Natürlich ist er begeistert, aber er hat mir gesagt, er dürfte hier nicht spielen. Seine Spieler ja, weil das wird so einen schlechten Eindruck machen, aber täte es richtig weh im Herzen.
Oh nein!
Er müsste Vorbild sein.
Ach Gott, der Arme. Es also, tut mir ja fast ein bisschen leid. Ja, spannend. Das heißt, du machst das für die Region eigentlich?
Eigentlich mache ich das für die Region, weil eigentlich, ich bin das auch so. Die Thüringer natürlich, wir wissen alle die Probleme, die wir in den neuen Bundesländern hatten. Das hat auch sehr viel mit dem Selbstwertgefühl der Menschen zu tun, was wir gemacht haben. Heute das politische Wahlverhalten ist ein Ergebnis davon, auch von 20 Jahren, wie sie vielleicht auch von uns West oder vom Westen behandelt wurde und gesehen wurde. Und ich glaube, wir gerade in Thüringen, die Menschen haben schon viel geleistet hier die letzten 25 Jahre und ich glaube, die sollten mal stolz auf das, was sie sein und was sie geleistet haben. Und das ist eigentlich so, was ich dann auch immer sage, ey, pass mal auf, hier kommt vielleicht mal FC Liverpool, die kommen nach Thüringen, stellt euch das mal vor, die kommen zu uns. Mhm. Ja, ist das nicht toll? Und die kommen nicht, weil wir jetzt so doof sind, sondern weil wir so gut sind und weil es hier so schön ist.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich, was ich damit bezwecken will. Es ist eigentlich mehr Social Sponsoring, also mehr Außenwahrnehmung.
Ja.
Ich bin jetzt komme ich natürlich wieder Kaufmann.
Ja.
Geld bezahlen die genug dafür.
Ja, das ist vollkommen klar. Also irgendwie muss ich das ja auch finanzieren.
Das muss ich auch finanzieren,
ja. Ja, wie viele Mannschaften müssen denn da im Jahr kommen, dass sich das
also
so
sagen wir es mal so, ich könnte es ganzen Sommer durchmachen, weil es wirklich, also so wie das mir jetzt als Resonanz gegeben würde, kriegte ich hier bestimmt zig Mannschaften, aber ich lasse nur eine kommen. Vielleicht mal zwei, weil sie stören ja eigentlich, weil die kommen ja im Sommer zum Trainingslager und da sind meine Golfer, da bin ich eh voll.
Also
ich mache das wirklich nur aus Image, nicht als Geschäftsmodell.
Ja. Ja, also mein großer Sohn spielt nicht nur Golf, sondern auch Fußball. Und das macht er quasi fast semi-professionell. Ja. Der ist total begeistert.
Ich habe auch Hotelgäste gesagt, die waren jetzt hier, die haben ja gestern ihr Trainingsspiel in Zwickau gehabt. Das sind Hotelgäste mit nach Zwickau gefahren, haben sich das angeguckt, weil sie mit denen jeden Abend hier so zusammenhocken oder sehen.
Ja, ja genau. Ja,
also es gibt auch ein paar Leute, denen es ein bisschen stört, weil es ist natürlich so ein Tross von Fußballern, ist ja auch irgendwie ein Gewusel. Ja, also es ist jetzt nicht, dass sie laut sind, aber es ist irgendwie so, es ist so ein bisschen Durchmischung von Zielgruppen. Ne? Mhm. Der eine will ganz eine Ruhe haben und das, jetzt ist so ein Gewusel, da laufen auf einmal, das sind ja 28 Spieler und nochmal genauso viele Betreuer. Also so eine Mannschaft besteht ja aus 50, 60 Leuten, so ein Trotz. Und da ist schon ein bisschen Leben irgendwo. Ne?
Ja, aber da kann ich dich beruhigen.
Ja, du hast es ja miterlebt.
Ich habe das live miterlebt. Also die suchen ja auch ein bisschen ihre Privatsphäre und ihre Abgeschiedenheit. Die sind total aufgeschlossen, wenn wirklich mal so ein kleiner Junge kommt und fragt. So, ne? Und also ich erlebe die gar nicht. Das sind ganz andere Gruppen, viel lauter. Da brauchst du dir keine Sorgen machen.
So ein Herrentross.
Ja, also da brauchst du.
Golfern oft anstrengend.
Ja, oder so ein Junggesellenabschied oder so. Nein, also da brauchst du dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Ich finde das toll, weil es halt auch mehr Diversität reinbringt. Ja, ne? Also ich finde das gut. Ja. Sag mal, hast du dir mal angeguckt, was wir so machen bei Golfblocks? Work and Golf? Was hältst du denn davon? Ganz ehrliches Feedback.
Also du hast mir ja damals schon das ein bisschen vorgestellt. Also erstmal Blogs finde ich ja ganz gut. Ich selber höre die
Modular.
Immer. Also Blogs jetzt von Blogs, was wir jetzt hier gerade machen, das finde ich ganz gut, weil das höre ich immer auf dem Hochsitz beim Jagen.
Ah,
da ziehe ich mir dir so ein paar Sachen rein, die ich da irgendwo
Podcasts,
bei Spotify, Podcasts, bei, ja, und jetzt deine Work and Blogs. Ich finde die Idee, finde ich sowieso mutig, was du da machst. Ja. Ich jetzt selber als Kaufmann würde damit jetzt nicht anfangen in der Geschäftsmodell. Ich habe auch schon viel auch Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben, das weiß ich, aber deins hoffe ich und gönne ich dir, dass es dir funktioniert. Natürlich, was du machen willst, dass man versucht, Arbeit und Freizeit mit zu verbinden, als Beispiel mit so einem Tiny House irgendwo auf so einer Golfanlage, finde ich ganz sexy. Jetzt bin ich ja wieder eine alte, andere Generation.
Ja.
Das, was wir im Moment betreiben, mit dem Denken, was wir haben und was Corona noch bestärkt wurde und was die jungen Generationen im Moment antreibt, dass der junge Mensch die Freizeit als seinen Mittelpunkt sieht und die Arbeit drumherum organisiert, wird unsere Gesellschaft leider nicht überleben.
Mhm.
Also wir sterben mehr oder weniger an Dekadenz. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Idee finde ich gut, wird wahrscheinlich sich verkaufen, nur was wir gesellschaftlich, das ist jetzt ein gesellschaftliches Problem, was ich jetzt anspreche, was wir gesellschaftlich machen, wenn jetzt 25-Jährige anfangen, mir immer zu erzählen, dass sie bei mir arbeiten würden, wenn ich ihnen gewährleiste, dass ihre Freizeit im Mittelpunkt wird, da muss man...
Ach, das passiert, ja, das ist spannend, ja.
Also die Arbeitswelt hat sich so krass verändert, sie sind teilweise schockiert. Du kriegst echt einen an der Klatsche. Also das Schlimme ist nur, mir tun die ganzen Menschen leid. Die Generation, die jetzt so tickt, die soll ja eigentlich die Rente dann verdienen der Menschen, die gerade jetzt noch richtig am Schaffen sind. Also,
ja.
Und da kann sich keiner drauf verlassen. Also wer jetzt im Moment 50 ist und hofft, dass die jetzigen 25-Jährigen in 15 Jahren ihre Rente finanzieren, die vor denen, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Also das ist jetzt ein gesellschaftliches Problem, aber du hast jetzt ein Geschäftsmodell daraus entwickelt, da kannst du auch Geld mit verdienen, das kann auch funktionieren, aber auf Dauer wird das nicht funktionieren.
Ja.
Und unsere Gesellschaft muss sich entweder zurückbesinnen, oder wir werden in Dekadenz zugrunde gehen. Das ist so. Also da bin ich fest von überzeugt. So, aber.
Ja, ich finde das ganz spannend, weil das Thema New Work, das ist ja eins meiner großen Themen, die ich auch mitmache. Und Golfplax ist ja nur die eine Geschichte.
Ich habe ja selbst einen 25-jährigen Sohn.
Ja.
Ja, und ich muss ja mal verstehen, ich verstehe das alles nicht.
Ja.
Also da bin ich dann, ich bin wohl erst 55 oder 56, aber das tue ich mich dann echt schwer, weil das so gegen, weil mein Leben bestand halt nur aus Arbeit. Ja, und ich habe ja Arbeit nicht als Arbeit empfunden, sondern es hat mir einfach immer Spaß gehabt, weil jede Arbeit war mit Erfolg verbunden und Erfolg macht einfach Spaß.
Ja, aber das ist das Thema, was ich auch Jüngeren, also ich bin erst 43, also ich hänge so zwischen diesen Generationen,
sage ich mal. Genau, die 25-Jährigen sollen eigentlich deine Rente demnächst sehen.
Ja, genau, das soll irgendwann mal passieren. Da hast du recht. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass zwischen diesen Generationen, also dass so der Eindruck erweckt wird, dass gar nicht mehr gearbeitet werden will, das glaube ich nicht. Sie wollen halt ganz oft einen Sinn sehen. Und ich glaube, dahin zu kommen, das, was du gerade beschrieben hast, das treibt mich ja selber auch noch an. Ja? Ich muss etwas finden, was mir Spaß macht, was mich irgendwie treibt, was mich trägt und dass ich das nicht als, ich sag mal, als Malochen empfinde, ne? Und dann wird das gut. Und ich glaube, diesen Schritt dahin, da tun sich sehr, sehr viele aktuell schwer mit, irgendwie das zu finden tatsächlich, ne?
Aber wird aber auch in unserer Gesellschaft eingerannt, leeriert. Also ich steige montags ja ins Auto und gehe montags morgens arbeiten und ich fahre immer 20 Minuten zum Arbeiten. Da höre ich immer Radio. Das Erste, was ich montags morgens im Radio höre, ist, wie schlimm jetzt ist. Es ist Montag und wir sind jetzt alle auf dem Weg, zur Arbeit zu fahren. Unsere Gesellschaft redet uns ein. Also
trägt die Muster.
Die redet uns ein. Jetzt fängt das grausam an. Freitagnachmittag fahre ich wieder nach Hause. Fahre ich eigentlich abends nach Hause. Freitagnachmittag hörst du.
It's Friday.
Friday, jetzt fängt das Leben wieder an. Ja? Also der Mensch scheint nur noch Samstag, freitagsabends bis Sonntagabend leben zu können. Danach fängt für ihn, wird er nur noch gegeißelt, ausgepeitscht oder was weiß ich mit denen gemacht.
Also das empfinde ich nicht so.
Aber es ist auch nicht so.
Ja.
Es ist auch nicht so. Ja. Weil das Problem ist ja, die Leute, es gibt doch, das ist ja auch was, immer versuche ich, würde ja am liebsten so einen Radiomoderator anrufen, weil für den Menschen ist es doch nichts Schlimmeres, als arbeitslos zu sein. Ja, also da erzählen Sie mir, jetzt fängt wieder 5 harte Tage an, aber ich glaube, wir reden den Leuten, das soll sein. Ja, und das ist so ein bisschen diese Stimmung, die heute, es ist nichts Schlimmeres, als zu arbeiten. Ich sehe das nicht so. Ja. Und meine guten Mitarbeiter sehen das auch nicht so. Übrigens, bei mir im Hotel habe ich nur gute Mitarbeiter. Das ist ein Riesenunterschied hier in diesem Haus zu meinem Industrieunternehmen. Weil hier ist denen macht das alles Spaß und du merkst das eigentlich auch. In so einem Industrieunternehmen merkst du schon, dass die wirklich zu viel Radio hören und Montagmorgen hören, jetzt müssen wir wieder arbeiten und jetzt sind wir wieder da. Also es ist, Arbeitswelt, wir sind jetzt ganz abgeschweift.
Das macht überhaupt nichts. Ich finde das ganz spannend. Ich finde das total spannend, weil das ist ein Riesenthema tatsächlich. Es ist ein Riesenthema und das betrifft alle, die ein Unternehmen haben. Ne?
Also wir haben ja alle das Problem, dass wir keine Mitarbeiter mehr finden. Ja, und hat auch damit zu tun, dass wir, das ist wieder ein gesellschaftspolitisches Thema, ich weiß schon wieder, also es will ja keiner mehr in der freien Wirtschaft arbeiten, die wollen ja alle in den öffentlichen Dienst oder sowas. Ja. Corona hat ja gezeigt, wir schreien immer, der Staat soll ja für uns da sein. Und Corona hat gezeigt, dass das scheinbar so der Fall ist. Also ich bringe mal ein Beispiel, ich habe 2 Greenkeeper verloren in der Corona-Phase. Weil die mussten gar nicht in Kurzarbeit, wenigstens nicht so viel, weil Gras ist immer gewachsen, außer im Winter, die Corona-Zeit, im Winter, wo kein Golf zu pflegen war. Die haben gewechselt zum städtischen Bauhof hier in Ort.
Okay.
Und warum? Also so vermute ich mal, weil der städtische Bauhof hatte in der ersten Lockdown im öffentlichen Dienst keine Kurzarbeit eingeführt, sondern die haben vom Homeoffice aus gearbeiten können. Also der städtische Bauhof hat in 2 Wochen Wechselschicht im Homeoffice gearbeitet. Also damit du das verstehst, städtische Bauhof, das sind die Leute, die so Rasen mähen.
Ich wollte gerade sagen, wie geht das denn? Wie kann man denn im Homeoffice
die Rasen mähen? Hat die einfach gemacht. Ja, weil Geld gibt es ja irgendwo, wird ja bezahlt, ja. Also im öffentlichen Dienst, ja. Oder das wissen wir auch, dass der öffentliche Dienst Homeoffice ein sehr, sehr, also ich bin halte Homeoffice für sehr ineffektiv, aber im öffentlichen Dienst kann Homeoffice machen, ohne Computer, ohne Telefon können die das. Mhm. Ja. Also die haben ja die technischen Ausstattungen nicht. Also ich habe meine Leute, die ich im Homeoffice gelassen habe, habe ich sofort einen Laptop dahingestellt, das Telefon in die Hand gedrückt und gesagt, jo, jetzt hast du Homeoffice, aber das ist alles, was du brauchst. Mhm. Ja, Drucker kriegst du auch noch, wenn du das brauchst.
Ja, und halt so gewisse Organisationsfähigkeiten und Tools und solche Sachen. Das, ne? Also das, ich meine, wir haben das ja auch alle durch. Okay, bei uns funktioniert das ganz gut, aber es erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation, muss man dazu sagen. Ne? In alle Richtungen. Ja. Sich nicht zu überarbeiten, aber auch irgendwie mit den anderen Teams dann zu kommunizieren. Das ist nicht jedermanns Sache.
Aber das ist noch, muss ich noch unbedingt erzählen. Das war so schön, im ersten Lockdown durften wir nicht golfen. Ich weiß nicht, in den meisten Bundesländern war das ja so.
Bei uns war es nicht so, aber es war schon also schwieriger.
Also ich kann euch sagen, das Einzige, der Einzige, der in Thüringen golfen war, ganz Corona durch, ersten Lockdown, war ich und meine Familie. Mhm. Weil wir ja auf dem Privatgrundstück machen können, was wir wollten.
Ja.
Und unsere Golfplätze sind alles in unserem Eigentum. Also wir haben voll durchgespielt. Also wir haben 3 Monate ganz alleine hier rumgelandet, haben uns den Rasen mähen lassen müssen, weil der wächst ja.
Den muss man weiter pflegen, sonst geht das ja gar nicht mehr. Ja.
Außer, dass sie mir die Löcher nicht umgesteckt haben. Also nach 3 Monaten wusste ich, wo sie waren, und die Löcher waren ziemlich ausgefranst.
Okay,
also,
alles klar.
Aber ich habe voll durchgespielt. Da war ich, glaube ich, der Einzige in Thüringen oder von vielen in vielen Bundesländern.
Ja.
Ich habe auch viele Bekannte, die dann immer ganz neidisch auf mich sagten, ich gehe jetzt golfen. Aber das ist jetzt ein bisschen witzig erzählt worden. Es war schon für uns als Unternehmer, als Hotelier war das schon knallhart. Wenn du da auf so einer Anlage, in so einem Hotel stehst, alles zu, alles tot, nichts da, und das war schon schwierig.
Das glaube ich total. Ihr habt in der Zeit angefangen, hier auch umzubauen, dieses Bar zu erweitern, das irgendwie zu nutzen in irgendeiner Art.
Ich habe im ersten Lockdown sofort einen Bauantrag gestellt zum Weiterbauen, weil ich bin ja immer ein Mensch, der sagt, also die Welt geht nicht unter, und meistens sind Krisen Chancen. Das Problem ist nur, jetzt sind wir schon 2 Jahre am Bauen. Am Anfang lief es ganz gut, den Rohbau haben wir schnell hingekriegt, und seitdem gibt es ja keine Handwerker, kein Material mehr, die Lieferketten sind irgendwie zusammengebrochen.
Ja.
Kostet mich auch Nerven. Das Bauen ist 20-30% teurer geworden als vorher geplant.
Das glaube ich.
Aber dafür wird es schön.
Ja. Und das, was man jetzt schon sieht, das ist schon sehr schön, muss ich sagen. Definitiv. So. Matthias, ich würde dir gerne eine private Frage noch zum Schluss stellen, wenn das in Ordnung ist.
Ja.
Jo, kommt ein? Ja, darf ich? Okay. Komm, ängstlicher Blick? Nein, Blick. Wenn du mal Wünsch mir was spielen könntest und dir deinen Traumflight für 18 Loch zusammenstellen könntest, mit wem würdest du gerne mal eine Runde gehen?
Ich habe mir da echt noch nicht so richtig Gedanken gemacht, aber ich habe mal ein Profiturnier besucht, das hat mich schon fasziniert.
Mhm.
Und ich würde ganz gerne mal mit Bernhard Langer zusammenspielen.
Mhm.
Weil mich hat das so fasziniert, wie man als Mensch so ruhig und so fokussiert das machen kann. Also ich glaube, das ist ein sehr angenehmer Mensch, nach meiner Einschätzung. Das wäre wahrscheinlich was Faszinierendes, mal mit so einem zu spielen.
Mhm.
Aber so einen alten Hasen.
Also
nicht die Jungen, die sind vielleicht zu. Ich finde das schon faszinierend, auch dass der das in dem Alter heute immer noch auf so einem Niveau praktizieren kann.
Das stimmt, ja.
Ja, und wenn man ihn dann beobachtet, wie ruhig er das macht und wie konzentriert, das ist schon. Kann ich nicht. Also, aber das würde ich echt mal gerne machen.
Also, aber das ist doch ganz schön. Dann ist das so eine Waage. Und bleibt ihr ein Zweierflight oder holt ihr euch noch 2 dazu?
Nö, das würde mir reichen.
Das würde reichen.
Ich spiele wahnsinnig gerne alleine Golf. Mhm. Ich spiele gerne alleine Golf. Das ist für mich so zum Abschalten, Denken. Spiele ich meistens auch besser, weil ich dann nur mir zeigen will, wie es geht. Wenn ich es anderen zeigen will, dann geht es meistens nicht.
Ja. Sehr oft so.
Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, wenn du so 2 Golfplätze hast und einen Golfplatz betreibst, erwartet ja jeder, dass du gut Golf spielst.
Oh Gott.
Ja? Da ist der Druck schon immer ein bisschen größer.
Ja. Ja, das hat Thomas Schumann auch gesagt. Thomas Schumann ist der Manager vom Golfpark Schloss Wilken. Übrigens kein gutes, also kein Profi-Handicap, sage ich mal. Sehr sympathischer Golfer. Der spielt am liebsten auch mit Kindern oder mit quasi auch Anfängern. Findet er auch super. Und der sagt das auch immer. Wenn jemand mit ihm spielen möchte aus dem Club, die denken auch immer, dass dann weiß Gott was passiert. Und er sagt, nee. Nee. Der spielt auch aus anderen Gründen
was,
Golf.
Was übrigens auch ganz interessant ist, also ich bin ja nicht so ein Turnierspieler. Mhm. Wenn ich ein Turnier spiele, meine Flightpartner lieben mich. Weil es wirklich in der Regel verbessern die sich.
Ah, okay.
Weil ich denen immer die Angst nehme. Die haben immer so viel Angst. Und wenn sie dann merken, das ist ein ganz normaler Typ. Und ich versuche die immer runterzubringen. Bringe mich dabei selber aber ein bisschen aus dem Konzept, weil ich die versuche immer. Und es ist ja natürlich, gerade so ein Flightpartner macht schon viel aus im Flight. Also wenn du so einen Idioten da hast, das haben wir, glaube ich, schon alle mal so erlebt. Und ich kenne diese Korinthenkacker, die habe ich da so richtig gefressen, die mir dann noch belehrend erklären will, was ich so mal wieder nicht richtig gemacht habe. Und wenn du mit den Leuten ganz ordentlich bist und auch meine Philosophie erkläre ich denen immer, wir machen es nur aus Spaß. Dann werden die auf einmal ganz ruhig und Golfen ist einfach Kopfsache. Also meine Flightpartner verbessern sich oft bei mir.
Aber das finde ich sehr sympathisch. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und dazu braucht man nicht Turnier zu spielen, wenn man einfach öfter mal mit anderen spielt und dann so jemand in so einen Dauersprechdurchfall fällt und erzählt, was dann alles nicht gut läuft. Dann kippt man selber von der Laune.
Genau.
Ja.
Genau.
Und im Turnier ist man aufgeregt.
Das ist so. Ja. Und wenn sie mit mir Leute spielen, sowieso immer. Also meinem Heimatclub hier, woanders kennt man mich ja nicht. Oder also so ist es eigentlich schon gar nicht mehr. Also mir passiert es schon, wenn ich jetzt auf Mallorca spiele und da spiele und werde ich auf einmal, ach Herr Grafe, Sie sind aus Weimarer Land, Sie kenne ich doch. Ja, Sie haben tolle Golfanlage.
Ja, ist doch schön. Ich
mich auf der einen Seite geschmeichelt, aber das ist schon erstaunlich.
Ja.
Also eine Golf-Community, kennt man diese Anlage hier.
Ja, aber das ist auch eine ganz spannende Sache. Wir fliegen ja auch ganz gerne nach Mallorca, spielen auch gerne Golf, da Atat die Gegend. Und, da haben wir uns noch nie getroffen. Nee.
Dann warst du das nicht.
Da war ich Pula Golf. Nein. Aber da fährt auch, sag mal, der Schlaggolfer hin, der das schätzt, so diese Ruhe und dieses auch bisschen.
In Nordosten.
Ja, genau, Nordosten, genau.
Das ist ja da, wo ich lebe.
Teil. Und mit hier Rafael Nadal, den trifft man da auch öfter mal. Ja. So. Also mein Mann hat letztens mit dem mal gespielt. Also nicht mit ihm, der war der Flight hinter ihm, aber es ist alles sehr unaufgeregt. Ja, und es geht halt um diesen sportlichen Aspekt, ohne halt Profisportler zu sein. Und das finde ich auch sehr, sehr angenehm.
No, das ist genau meine Philosophie.
Ja.
Ich sage immer, auf Mallorca ist es so, im Nordosten sind die schön und arm und im Südwesten sind die schön und reichen. Und dann bin ich lieber im Nordosten, da ist schöner, da ist ruhiger.
Das kann ich absolut unterstützen, Matthias, es hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen. Es war sehr kurzweilig.
Ja. Mal gucken, wenn sich die Leute das anhören, wie lange ist das?
Nein, keine Sorge. Nein, ich danke dir herzlich für deine Zeit und deine Einblicke, so ein bisschen hinter die Kulissen.
Genau.
Und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin hier mit allem, was du vorhast.
Ja,
und wir werden das verfolgen.
Wir machen noch einiges.
Ja, wir werden das verfolgen.
Ja. Ich werde meinen Traum des Skigebiets, des Golfens zu schaffen, irgendwann beendet haben. Fläche habe ich inzwischen genug.
Fläche hast du genug, ja. Das haben wir gehört. Und euch da draußen wünschen wir auf jeden Fall ein wundervolles Wochenende. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei unserer nächsten Folge zu Hause bei Golfblocks. Danke. Tschüss.
Tschüss.